1300, im Jahre 1300, wurde Köhlen in einer Schenkungsurkunde des Grafen von Woldenburg das erste Mal urkundlich erwähnt. Unter diesem historischen Datum nie wirklich Rechnung getragen worden ist, haben wir die berühmteste Köhlerin eingeladen. Und zwar genau 750 Jahre später. Ina Müller ist hier.
Naja, da.
Bist du stolze Köhlerin?
Kölnerin.
Kölnerin?
Kölnerin.
Wir hatten oben schon ein Glas Sekt. Bist du stolze Kölnerin?
Ja, nee, stolz ist so ein Wort, das ist wenig in mir drin. Wo man denn so geboren wird, darauf kann man eigentlich ja nicht stolz sein.
Dankbar.
Aber ich, irgendwo wird man ja geboren.
Ja.
Ich wurde in Köln geboren, ja, und habe mich arrangiert damit, bis ich 18 war. Und habe, glaube ich, sehr viel mitgenommen aus diesem Dorf und aus meiner Erziehung und vom Bauernhof und so. Ich glaube, wäre ich in Köln bei einem Lehrerehepaar aufgewachsen, wäre vielleicht einiges anders gelaufen in meinem Leben.
Ich habe übrigens gelesen.
Dann wäre ich vielleicht jetzt homosexueller Balletttänzer irgendwo in New York.
Oder vielleicht in Lüneburg. Lüneburg hat ein Drei-Sparten-Theater, und zwar eines der kleinsten Drei-Sparten-Theater Deutschlands, also wo auch Ballett. Vielleicht, du hast ja mal in Lüneburg, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen, hast du ja mal gelebt hier.
Ich habe hier
gelebt. Harte Recherche.
Ja, 2,5 Jahre und war auf der Fachhochschule für Chemie und Pharmazie.
Nein. Nein.
Ja, Doktor von Morgenstern. Und Hubertus, jetzt kommst du. Was glaubst du, mit welcher Note habe ich am Schluss?
Ich glaube, auch hier hat harte Recherche geholfen. Es war nicht einfach rauszukriegen. Ich glaube, du hast sehr gut abgeschnitten.
Nur gut.
Nur gut. Aber könntest du dir je vorstellen, auch noch mal in Lüneburg zu leben?
Ja, also ich sage es nicht so häufig, aber an so einem Abend wie hier möchte ich es gerne noch mal sagen. Bremen und Lüneburg gehören zu den beiden Städten in Deutschland. Wir sollten das Publikum aufklären. Wir haben, bevor wir jetzt auf diese Sendung gegangen sind,
hast so schon mal erzählt,
haben wir alles schon mal erzählt.
Das heißt, der Radiozuhörer, politisch ganz korrekt,
genau,
könnte irritiert sein, aber er ist auch amüsiert.
Und ich bin ja aus dem Grund nicht Schauspielerin geworden. Erstens, weil ich es nicht kann, und zweitens, weil diese Idee, eine Szene, die man gerade gespielt hat, immer wieder neu spielen zu müssen, bis irgendjemand sagt, so war es gut oder so war es noch besser, das finde ich ganz schrecklich, so wiederholen. So wie man es bei Bauer sucht Frau sieht, wenn die zum dritten Mal reinkommt und sagt, ach Hildegard, da bist du ja.
Ja.
Und so, sowas würde es bei mir nicht geben, sowas hasse ich.
Aber das Problem hat ja eine, oder diese Aufgabe hat eine Film- und Fernsehschauspielerin, keine Theaterschauspielerin.
Ja, ja.
Das hast du aber auch nie ernsthaft
erwogen. Nö, aber so eine Tour empfinde ich auch ein bisschen wie Theaterschauspiel, muss ich sagen, weil ich erzähle ja sehr viel da auch und so, ja.
Lass uns doch mal über die Kindheit sprechen. Du hast gesagt, bei uns auf dem Dorf sind wir wenig erzogen worden, man lief mit und man überlebte.
Ja, hört sich jetzt so ein bisschen dramatisch an, ne?
Das klingt an wie so ein Umerziehungslager vom Geheimdienst.
Nee, aber ich glaube, es war damals einfach, die Menschen waren noch nicht so weit in ihrer Erziehung. Und auf dem Land vielleicht noch ein bisschen anders. Wir hatten einen Kindergarten, da waren wir dann zwischen 4 und 7 war ich da, weil ich erst mit 7 zur Schule gekommen bin. Und im Kindergarten war alles normal wie im Kindergarten, aber zu Hause standen wir im Laufgitter. Und wenn da was passierte, war eben keiner da. Also ich hatte jetzt keine Klingel, wo ich als Baby hätte draufdrücken können. Sagen können, oh Gott, da ist eine Kuh, die tritt mich gleich tot oder so.
Ich fand es schön, befragt, was erinnerst du gern? Da hast du gesagt, Schlittschuhlaufen auf den zugefrorenen Feldern, wo du wahnsinnig viel Platz hattest.
Genau, wenn die Wiesen waren immer so im Januar und Februar überflutet in der Marsch, so wie eigentlich alles matschig und überflutet waren, aber die Wiesen waren besonders überflutet. Und da war das Gras noch drunter und man konnte, ich weiß nicht, über zigtausend Quadratkilometer Schlittschuh laufen. Das war sehr schön.
Hat dich diese Kindheit manchmal auch unterfordert? Hast du das Gefühl gehabt, dass du nicht genug gefördert wurdest?
Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie eine überfordernde Kindheit aussieht. Ich wüsste jetzt nicht, wie das... Ich erinnere mich nur, wir haben irgendwann ein Auto gekriegt und ich weiß noch, wie ich im Auto saß Und diese Reizüberflutung, weil meine Augen auf einmal etwas machen mussten, was sie nicht kannten. Die haben ja jahrelang nichts erlebt, die Augen. Ne? Die gucken immer so. Und es passierte ja einfach nichts.
Kam ein Traktor ab und zu.
Manchmal. Ja. Aber das war auch schon das Höchste. Weil ja. Es war, oder eine Kuh, so, die so am Laufgitter vorbeischuckelte. Aber ich saß dann in diesem Auto und ich werde nie vergessen das Gefühl, wie die Landschaft an meinen Augen vorbeiflog. Und ich war nicht in der Lage, das zu kompensieren, habe direkt meiner Mutter über die Schulter auf den Schoß gekotzt, weil mein Gehirn durchgedreht ist. Ich weiß auch nicht, was heute noch so nachgeblieben ist.
Versuch doch mal, wenn ich sage Heimat, ja. Was ist die erste Assoziation, wenn ich sage Heimat?
Also ich finde, Heimat ist irgendwie nicht mein Thema, merke ich immer. Ich weiß auch nicht, wo das sein soll. Ich habe auch keine zurechtgelegte super Definition. Ich sage immer, Heimat ist da, wo der Nachbar grüßt. Und ein bisschen ist es auch so. Als ich in Lüneburg hier gelebt habe, war das für mich meine Heimat. Ich war hier total gerne, ich fand die Stadt toll und der Nachbar hat gegrüßt. Ich habe lange in München gelebt, da habe ich mich genauso zu Hause gefühlt. Ich fühle mich jetzt in Hamburg sehr zu Hause.
Heimat kann ja auch ein, ich sag mal, ein Geruch sein oder eine Musik. Oder,
ich kann nichts dafür, ich finde das Thema ein bisschen langweilig. Alle sagen, es ist doch jetzt gerade so brisant. Ich finde, nein, es ist gerade jetzt zeigt es, dass jeder guckt, wo er bleibt irgendwie. Und jeder möchte sicher leben und jeder möchte ein bisschen Wärme und ein bisschen was zu essen haben. Und was ist dann Heimat?
In kaum einer Sprache gibt es eine Übersetzung für das Wort Heimat.
Sprache ist vielleicht das Einzige, wo ich denke, die mir meine Heimat, da bin ich sofort in meiner Heimat. Also wenn etwas plattdeutsch wird, weil es Kindheit ist, weil das dann die Heimat ist. Ja. Ich glaube, Sprache ist eher Heimat als der Ort, wo ich bin.
Du bist ja nicht nur deshalb Ehrenbürgerin geworden von deinem Heimatort, eine von Köhlen, das war der, ich wollte dich nochmal falsch sagen, sondern auch, weil du dich um die plattdeutsche Sprache sehr verdient gemacht hast.
Ja, das war ja auch unbewusst eigentlich. Ja. Muss ich sagen, weil die kann ich nun mal. Ich kann ja nicht viel, aber Plattdeutsch kann ich.
Naja, und das war. Das
und ich musste nichts lernen. Ich konnte das einfach. Ich musste die Sprache ja nicht lernen. Mhm.
Reich Ranicki hat ja gesagt, trotz dem Tragischen, das er erlebt hat, durch Deutschland ist die deutsche Sprache immer seine Heimat geblieben. Ja, das fand ich sehr überzeugend.
Kann es darüber vielleicht funktionieren? Mhm. Eher. Ich war mal 3 Tage in Barcelona und spreche kein Wort Spanisch und habe gemerkt nach 3 Tagen, wie ich körperliche Erscheinungen kriege, nichts Gutes fühle. Ich verkümmerte so, weil ich mich überhaupt nicht ausdrücken konnte. Und ich durfte nicht mal auf Englisch bestellen, weil die Spanier waren so alte spanische Kellner, die dann da kamen. Ja, ja. Und sage ich, Kellner, oh, denn Englisch, no. Und dann stand er da und wusste ich, ja gut, no. Und dann sitzt du da und sitzt, weil ich kann ja jetzt auch nicht, kein Spanisch. Please. So, man ist so aufgeschmissen, du kannst mit keinem Taximann flirten, du kannst nirgendwo deine weiblichen, oh bitte lass mich vor oder sowas, du kannst nichts, du kannst nur verkümmern, wenn du die Sprache nicht kannst.
Wie ist das für eine schöne Frau wie dich, wenn nichts mehr geht? Wenn einfach, wenn man das Gefühl hat, blond hilft nicht, schön hilft nicht,
so.
Es hilft einfach gar nicht.
Das sage ich gerade, man verkümmert.
Wir sind in der Stadt, in der der große Johann Abraham Peter Schulz geboren ist.
Ja.
Dem haben wir das Lied zu verdanken, Der Mond ist aufgegangen. Matthias Claudius hat das Gedicht geschrieben und Ihr Kinderlein kommet, hat er auch geschrieben. Das erzähle ich deshalb, weil ich mich dafür interessiere, gab es ein Kinderlied oder gab es Kinderlieder, die du gesungen hast mit deinen Eltern? Wurde überhaupt gesungen in einem Elternhaus, Bauernhof?
Bei den Bauern wurde da auch gesungen, meinst du?
So meine romantische Vorstellung.
Also ich hatte eine Bontempi-Orgel und da wusste ich zum Beispiel, der Mond ist aufgegangen, war blau, blau, rot, blau, gelb, gelb, blau. Weil wir haben nach Farben und mit so Fingern dann gespielt.
Sehr schön.
Die ging natürlich kaputt, weil wir im Streit wieder hin und her ziehen, zack, umfallen, kaputt. Dann haben wir Blockflöte und ich habe 6 Jahre lang Gitarrenunterricht gehabt. Das heißt, bei Familie Müller waren 3 Kinder, die Bontempi und Gitarren gespielt haben zu Weihnachten und die dann so Weihnachtslieder gespielt haben. Und alle haben gesungen und konnten sehr gut singen. Mein Vater war im Posaunenchor und hat Posaune gespielt und meine Oma war eine sehr, sehr gute Sängerin. Das war aber nur Weihnachten, ansonsten war davon nicht viel übrig. Es war nur einmal im Jahr, wo Musik gemacht wurde.
Es ist ja Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass jeder Gast, jede Gästin
Hast du immer Frauen hier? Wahrscheinlich, ne?
Ja, soll ich Männer einladen?
Aber mit Männern die Frauengeschichten besprechen, das wäre doch ein Knaller.
Ich glaube, das öffentlich-rechtliche System wird diese Sendung nicht ausstrahlen. Aber du hast dir, jeder Gast darf sich drei Songs wünschen und du hast dir ein Kinderlied gewünscht.
Weil du hast Folgendes gefragt, bitte.
Dass du mir
sag mir doch mal so drei Lieder, die dich durchs Leben begleitet haben. Ja. Eins, was für die Kindheit steht, eins, wo du dich so, sag ich mal, wo man so in der Pubertät das erste Mal vielleicht geknutscht hat und eins, was so dich durchs Leben begleitet. Genau. Und Kindheitslied war für mich immer, ich wohl wie wenn nur Lüdjahan, das ist ein sehr trauriges Lied und es ist aber auch, dass du mir läufst und bist, was aber auch jeder kennt. Und das sind natürlich diese plattdeutschen Lieder, die von Oma und Opa, wenn die denn mal aufgepasst haben, uns immer vorgesungen wurde.
Aber weißt du eigentlich, worum es geht bei dat du mir läufst bist?
Ja, dass ein Mädchen in einer Kammer schläft. Dass du meine Liebste bist, das weißt du doch. Komm heute Nacht.
Komm heute Nacht, eben. Das ist von, also wenn das die Kinderlieder sind, die dich... Wir hören
das
mal.
Das haben wir aber eher. Es gab ja auch die Lieder, wenn hier ein Pop mit Bone Snide und ein Pop mit Bray, dann oder alle beide stehen und dann mit mir mit Gray. Das waren ja nie Kinderlieder. Aber da kam ja jetzt nicht, dass du mir Liebsten bist.
Wir hören das uns mal an.
Konnte ja auch Schmusen sein.
Da du mein Leiste bist, da du wohl weißt. Komm bitte Nacht, sag, wo du heißt. Komm bitte Nacht, sag, wo du heißt. Kommst du um Mitternacht, kommst du Glocken. Vater slept, ich slob allein. Vater slept, ich slob allein.
Liebeslied von einer Frau, die einem Mann Tipps gibt, wie er ohne von dem Vater ermordet zu werden, nachts in ihr Zimmer kommen kann. Und dann wird meiner Meinung nach geschmust. Höchstens Petting, mehr ist da nicht. Und ich lasse mir das Lied auch nicht von dir kaputt machen.
Ich glaube, das nächste Thema ist Ausmisten. Melken und Ausmisten? Ausmisten? Ja. Du hast die Landarbeit nicht sehr gemocht, glaube ich, ne?
Nee, ich lief neulich noch mit meiner Mutter durch den Wald und habe gesagt, Mama, es tut mir so leid, aber mir hat früher an der ganzen Arbeit auf dem Bauernhof nichts Spaß gemacht.
Ja.
Und dann sagt sie, oh, das kann doch nicht sein. Dann sage ich, doch, was denn? Was soll denn Spaß gemacht haben?
Nichts.
Nichts.
Und du hast vor allem, ganz schlimm war es beim Ausmisten. Beim Ausmisten hast du immer von den Bullen einen vom Latz gekriegt.
Ja,
wenn
so
du,
soll,
wenn
macht
du da hinten, Spaß. Wenn du da hinten rumgekratzt hast.
Naja, da war die Wand und hier stand, hier war der Hintern vom Bullen. Und da war alles vollgekackt. Und du hattest genau so viel Platz, ja. Und mit, also schubkarrenbreit Platz, die auszumisten. Ich bin ja 65 geboren.
Aber dich hat nie...
alt. Das heißt, ich habe Mitte 70er Jahre ausgemistet. Da gab es nicht die Technologie von heute. Ich hatte eine Schubkarre und eine Schippe. Und Bullenscheiße ist so schwer. Wirklich.
Hast du das Gefühl gehabt, dass du als junges Mädchen auch zu viel Verantwortung hattest, dass du keine Kindheit hattest? Hast du das mal reflektiert?
Ja. Ja, weil das heißt, weil alle immer sagen, hat ja nicht geschadet. Und ich sage dann immer, ja, weiß man nicht, ne?
Ja.
Das weiß man ja nicht.
Na, ich frage dich deshalb,
also es war schon wirklich aus der Schule nach Hause kommen. Es war schon nicht so, dass da eine liebevolle Mutter sagte, guck mal, hier ist noch Pfannkuchen für dich oder so.
Ja.
Sondern man musste sich prügeln zum Herd laufen, gucken, was ist noch da zu essen. Wenn man die letzte war, die erst um 15 Uhr aus der Schule kam, weil wir lange mit dem Schulbus und so fahren mussten, dann war auch nichts mehr da. Gut, nicht so schlimm. So, und dann war Oma schon an der Treppe. So, Ümtein, Maisrin holen. So, dann war Ümtein, Maisrin holen. Das ging bis 17 Uhr und um 17 Uhr, so, Ümtein, Kairin holen. So, dann musstest du Kühe reinholen und Kühe melken. Und dann war es um 8 drin. Das heißt, mein Arbeitstag, wenn man so will, begann um 6:30 und um 8 Uhr abends war ich wieder im Haus. Ob das jetzt schadet oder nicht, weiß ich nicht. Es hat insofern geschadet, dass ich es nicht geschafft habe, Hausaufgaben zu machen.
Es gab eine Tante, die euch allen Schwestern eine Tafel Schokolade mitbrachte.
Das machen die ja alle.
Und die musstet ihr euch teilen.
Ja.
Und das war für dich etwas, was du nicht mochtest.
Das hört sich so nach Geiz an, ne? Nee, dieses nicht teilen ja. wollen. Aber wenn du jede Tafel Schokolade durch fünf, ist schon echt wenig, was da übrig bleibt. Und wenn die immer kamen und gaben so 5 Mark, also für jedes Kind 1 Mark, bis die erstmal klein gemacht war, dieses 5-Mark-Stück, das war ja dann so anstrengend. Und deswegen bin ich heute noch nicht in der Lage, und das finde ich so witzig, weil meine Freundinnen, die sind alle so, dass die sagen, oh, los, komm, wir bestellen, jeder bestellt sein Essen, komm, wir bestellen jetzt irgendwie so einen Gemüseteller für alle. Nein, sage ich dann schon, ich kann es nicht. Ich muss meine Portion zugewiesen bekommen. Ich möchte das nicht. Das tut mir so leid. Und die denken immer, ich bin nicht ganz dicht, aber das ist natürlich tief verwurzelt in meinem Inneren. Wenn wir eine große Gemüseschüssel vor uns stehen haben, dann kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren, außer auf schnell essen, damit ich von diesem Gemüse das meiste kriege. Oder ich war gestern in einem Zug und saß mit meiner Freundin und wir bestellten uns, weil es nach 19 Uhr war, 2 so kleine Flaschen Weißwein, die man sich im Zug... Und sie sagte, komm, ich mache erstmal meine auf, trinken wir beide.
Nein.
Und ich merke in mir, nein! Jeder hat seine Portion und dann weiß ich, ich muss jetzt nicht mit dem Wein reinschütten, weil ich Angst habe, du trinkst mehr als ich. Ich bin auch die einzige Frau auf der Welt, die es hasst, wenn der Freund mir auf meinen Teller glotzt in der Hoffnung, ich lasse was übrig. Ich lasse nie was übrig, nie. Nie. Ich esse alles auf. Schlimm?
Magst du Kinder?
Ja, ach Gott. Ja, ich glaube, man muss ganz ehrlich mal sagen, es gibt ja Kinder, da geht einem das Herz auf. Meistens die in den amerikanischen Filmen, deren Mutter gerade an Krebs stirbt und die sitzen am Bett und sagen dann irgendwie, Mama, und die sind dann ganz niedlich, die werden schon niedlich ausgesucht und so weiter. Und es gibt aber auch ganz Kinder, wo ich gleich sage, mag ich irgendwie nicht so gerne. Also es gibt tolle Kinder und nicht so tolle Kinder, so wie es tolle Erwachsene und nicht so tolle Erwachsene gibt, glaube ich. Ich habe jetzt gerade was gelesen, das fand ich ja so spannend, dass die nächste Generation, die jetzt im Kinderwagen liegt, noch mehr einen an der Klatsche hat als die Generation davor, weil die Mütter die mit diesen Kindern nicht mehr kommunizieren beim Ausfahren, also wenn die, weil die alle nur noch aufs Handy gucken und das arme Kind sich wie ich im Laufgitter wieder langweilt und in den Himmel guckt und nichts passiert.
Und es fährt kein Traktor.
Es fährt, und da läuft nicht mal eine Kuh am Kinderwagen vorbei oder ein Traktor.
Wenn du heute in der Pubertät wärst.
Oh Gott.
Also entsprechend später geboren worden wärst. Wie würde dein Typ ankommen? Machst du dir Gedanken über die Jugend, die jungen Frauen, die heute...
Ja, aber man spricht als Frau in meinem Alter so ungern... Also ich sehe jetzt gerade Karottenhosen, die wir im Wendland anhatten, sehe ich jetzt wieder als hip, bis hier oben hochgezogen, Karottenform bis runter, alles kommt wieder. Streifen an den Jeans, alle Turnschuhe, die ganzen 70er-Jahre-Turnschuhe sind im Moment wieder da, alles. Jeansjacken sind wieder da.
Man trägt ja jetzt diese dünnen Hosen und ich habe die mit dem Schlag, die habe ich jetzt im Schrank gelassen, weil ich hoffe noch...
Die sieht aber sehr gut aus, Dankeschön. Sehr modern.
Ich hoffe aber noch so lange zu leben, dass ich die anderen wieder anziehen kann, die dann wieder modern sind, die so ein bisschen mehr so gehen.
Das habe ich auch gedacht und ich habe viele Sachen aufgehoben.
Ja.
Und wenn ich da aber jetzt reinsteige, muss ich sagen... Es ist ja nicht nur das Jahr, das sich ändert, es verändert sich unabhängig von Kilos. Es verschiebt sich einfach alles. Und deswegen kann man noch so viele Sachen aufheben aus den 70ern. Du wirst rein anatomisch, sind die Beulen jetzt, sind die Auswuchtungen, die Wuchtungen finden woanders statt. Wirklich. Man wird der Körper, der Knochenbau... Ich sage dann auch immer, ich hab so einen starken Knochenbau und dann sagt mein Freund immer, ja, aber Knochen schwabbeln doch nicht. Ist das nicht gemein? Ist das nicht gemein?
Was ich bemerkenswert finde, dass du, um dem Landleben zu entfliehen, hast du ja nicht gesagt, ich möchte Künstlerin werden. Das hast du ja viel, viel später
Darf
entdeckt.
Ich ganz kurz das Thema noch einmal. Du gibst mir doch recht, dass der Körper nicht nur dicker oder dünner wird, sondern sich in seiner Form verändert, was doch speziell bei Männern auch der Fall ist. Also Frauen, aber auch Männer. Die behalten ja immer Ärmchen und Beinchen, also das ist ja wirklich, und kriegen dann diesen Frontbauch, also dieses, Es ist doch auch anders. Hast also du damals als Mann auch gedacht,
nein, ich
schade?
Ja, es trifft ja auf mich in gar keiner Weise zu.
Ja gut, nur damit wir auch mal über dich gesprochen haben, Hubertus.
Naja, aber ich habe hier weiter hinten eine Karte, die wollte ich eigentlich viel später machen. Ach so. Nämlich, dass du doch auch eher einen Männertypus bevorzugst, der, der nicht...
Was hast du
denn vorbereitet? Pass mal auf, das ist meine kleine Studierstube. Hier habe ich das. Du hast nämlich gesagt, diesen Körperkult mag ich nicht. Das ist so Klischee und doof. Ich mag keine Muskelmänner. Und hast intelligenterweise noch hinzugefügt, dass du den ganzen Kram mit den Chippendales blöd findest, weil ein Mann findet vielleicht eine Frau hochsexy, die vor ihm steht, aber eine Frau nicht einen Mann. Was ich im Übrigen bezweifle, weil keine Frau will irgendwie ein Moppi. Das glaube ich nicht.
Also, ich sage, wo mein Problem ist. Wenn Männer, die aus Fitnesscentern, Bodybuilder-Center, wie auch immer das heute heißt, das heißt wahrscheinlich heute schon wieder alles ganz anders, die also gebodybuildet sind, vergessen sehr häufig, ihre Beine zu trainieren. Das heißt, sie haben riesige Oberkörper und so kleine Beine. Ich glaube, Beine ist unattraktiv für Männer. Das interessiert die nicht. Hauptsache hier oben und hier und hier so. Und was ich unsexy finde, richtig unsexy, ist, dass je größer und dicker der Oberkörper wird, umso kleiner sieht der Kopf aus. Und das macht ihn extrem dumm. Und den Kopf kann man ja nicht mittrainieren. Das heißt, der verhunzt sich natürlich komplett die Proportion durch den sehr kleinen Kopf, den viel zu breiten Oberkörper und die fehlende Beinmuskulatur, die sie nicht haben. Das meinte ich auch mit, dann habe ich lieber so einen normalen, mit einem normalen dicken Kopf und normalen Bauch, der so ein bisschen da ist. Ich finde das schöner. Ich mag das wirklich lieber. Und was war das andere? Dass 10 Freundinnen gehen zu den Chippendales und machen einen Junggesellinnenabschied und zeigen den Männern, guck mal, wir können das auch. Da vorne ziehen sich Männer aus und gleich zeigen sie uns noch den nackten Hintern. Und das trinken wir auch noch ein, Jens. Wir sind nämlich eigentlich wie ihr. Ich glaube es nicht unbedingt, dass eine Frau wahnsinnig angetörnt werden. Ich glaube, so ist das auch nicht gedacht von der Natur. Ich glaube, eine Frau will jemanden, der sie ernährt, und zwar gut und der ein bisschen attraktiv ist und was im Kopf hat. Der weiß, wie man flüchtet, wenn es so weit ist und so. Weißt du, so einen möchten wir.
Warum wolltest du, das ist
schlau und reich.
Aber warum wolltest du dann Apothekerin werden, um einen Mann kennenzulernen, der in die Apotheke kommt und sagt, guten Tag, Frau Müller?
Vielleicht.
Ach doch. Das war...
Wieso, wenn der mit einem normal großen Kopf und einem normalen Oberkörper in die Apotheke kommt und freundlich ist und bei mir etwas kauft, was spannend ist, was weiß ich, was ich spannend gefunden hätte, dann hätte ich mich vielleicht verliebt. Aber ich habe mich nie in jemanden, der in die Apotheke kam, verliebt.
Dieses tragische Kapitel werden wir später aufblättern. Wir werden jetzt mal die Pubertät musikalisch abschließen. Du hast dir gewünscht von Pink Floyd. Wish You Were Here.
Ja.
Warum? Was ist?
Ach, das ist eins. Ich hätte mir 10 Lieder auch wünschen können, aber du hast auf ein Lied bestanden, weil das war so ein typisches Klassenfestlied, glaube ich, wo wir so geschwurft haben und eng getanzt haben. Ja, und wenn ich überlege, diese Unschuldigkeit von damals und das Gefühl von damals, es wäre egal, wie und wo ich mich jemals in meinem Leben, ich bin ja verliebt, ich bin ja in einer Beziehung, aber sollte ich mich irgendwann in meinem Leben nochmal, man weiß es nicht, verlieben, dann glaube ich, diese Unschuldigkeit und diese Art Gefühl, alles so neu und irgendwie ganz schrecklich und irgendwie ganz schön, und das kriegt man, glaube ich, nicht wieder.
Pink Floyd, Wish You Away.
Dieser Song ist einfach laut. Der muss so laut sein, dass er fast wehtut. Ob im Auto oder auf Kopfhörer. Und ich merke, wie mein zentrales Nervensystem auf einmal sagt, Nikotin. Ist das witzig? Ich habe den wohl so oft gehört, dass immer klar war, zu dem Song gehört, so, ja, habe ich genau.
Ja,
hast
ja.
du auch, ja, ja.
Cool.
Witzig.
Machst du, was machst du eigentlich, um gesund
Diät?
Hast es aber aufgegeben.
Also ich rauche fast gar nicht mehr. Ich habe jetzt zum Beispiel seit, ich glaube, 3,5 Wochen, lustigerweise total vergessen zu rauchen, weil es gerade nicht passte.
Verstehe.
Und dann dachte ich neulich, weil in meiner, heute dachte ich in meiner Handtasche, hast ja noch Zigaretten in der Handtasche. Also ich vergesse es mittlerweile, weil, da muss ich sagen, ein Hoch auf das Rauchverbot, bei mir hat es wirklich echt viel ausgemacht. Weil ich habe immer gesagt, ich stelle mich nicht wie eine Nutte auf den Bürgersteig und rauche. Und das habe ich auch nie gemacht.
Du würdest doch angesprochen.
Ja, und ich würde auch sagen, mit oder ohne. Habe ich nie gemacht. Also dieses, komm, wir gehen raus und draußen zittern, so, rauchen, finde ich wahnsinnig demütigend. Habe ich nie gemacht. Und das andere, woanders geht es ja nicht mehr. Im Flieger nicht, zu Hause nicht. Doch, zu Hause wird es gehen. Stinkt aber immer.
Es stinkt
so.
Alles.
Ja, es stinkt. Warum hat das früher nicht gestunken?
Also ich habe ehrlich gestanden nie geraucht und hat es insofern auch nie gestört, wenn andere geraucht haben.
Ja.
Ich bin also es gibt ja den Satz, die größten Feinde der Elche waren früher selber welche. Also ich bin, die Schlimmsten sind ja die, die geraucht haben und jetzt allen erzählen, dass man nicht mehr rauchen darf. Mir war es immer völlig wurscht. Aber ich finde es angenehm, dass man, wenn man nach Hause kommt, nicht mehr, es riecht nichts mehr.
Ja, aber ich finde das auch, find so Abende,
sehr schön.
Ein bisschen schade, wenn man dann mal so einen Abend in einem Club, man darf ja heute nicht mehr Disco oder so sagen, in einem Club verbringt. Dann war es früher aber auch alles verschwitzt und verraucht und man konnte sich das Schönsaufen des Abends und der Menschen war noch in so einer Hülle, war so vernebelt. Und jetzt ist alles so klar und riecht trotzdem nach Schützenfest. Irgendwie diese Disco riecht halt jetzt nach Schweiß und Mensch. Und früher roch es irgendwie nach Rauch und Schnaps, ich weiß auch nicht. Irgendwas, ich sag ja, wie Oma Müller, früher war besser. Und das meine ich mit, ich werde, glaube ich, so ein bisschen so eine Mopper-Oma irgendwann. Ich habe auch keine Angst mehr. Ich sage das jetzt immer einfach alles.
Warum möchtest du, das passt ja genau zu dem Satz, ich habe keine Angst mehr. Ich möchte meinen Tod komplett vorbereiten.
Huch.
Also du befreist dich dann von alten Liebesbriefen, sagst du, setz dich beim Wein hin, schmeißt die Post dann in den Müll.
Das habe ich alles schon, ja.
Und das mal, also...
Schon weg.
Also möchtest...
Ich habe ja auch so Flugangst und ich denke ja jedes Mal, ich komme nie wieder. Ich bin im Moment in London und jetzt gerade mal hier und fliege aber jetzt wieder weg. Und ich denke jedes Mal, diese Vorstellung, du stirbst dann irgendwie auf dem Flug oder dich bringt in London jemand um oder ein Anschlag in London, irgendwas. Mhm. Und dann kommen die in deine Wohnung, die Stadtreinigung, und dann schmeißen die so Sachen weg, die mir viel bedeutet haben. Deswegen habe ich das, die Hälfte dessen ist schon weg und... Ich glaube, der Rest, der jetzt noch da ist, ist okay. Also den kann man, ich glaube, da kommen deine Schwestern wahrscheinlich. Wer kommt denn da eigentlich?
Ich weiß nicht, wie du das geregelt hast. Das geht mich auch nichts an. Aber die Stadtreinigung
wird immer wieder gesagt, man muss ein bisschen... Doch, die Stadtreinigung kommt.
Ja,
die kommt dann irgendwann. Wenn die dann die Miete nicht mehr kriegen, dann sagen die irgendwann, hier ist jemand gestorben, was, keine Angehörigen.
Aber ich finde das ja sehr sympathisch. Das machen die Mexikaner, das machen die Wiener. Sie setzen sich mit dem Tod auf sagen wir mal, humorvolle Weise auseinander.
Ich höre von den Menschen immer, dass sie sagen, oh nein, jetzt hör auf. Also ich merke es zum Beispiel in der Sendung bei Inas Nacht. Ich rede so gerne über den Tod. Dann heißt es aber immer, nein, es ist nicht so richtig. Die Shanties flippen immer aus am Fenster, weil die sagen immer, red mal über was anderes. Jetzt nicht hier schon wieder, Mama weg, immer nicht immer der Tod.
Mama weg.
Aber ich meine das ja nicht. Ja. Schlimm, sondern mich interessiert das. Ich habe als zwischen 20 und 35 viel über Sex gesprochen, jetzt rede ich viel über Tod. Nicht, weil ich schon sterben möchte oder keine Lust mehr habe zu leben. Mich interessiert dieses Thema.
Und du möchtest vor allen Dingen, du hast dich ja in die Diskussion über Sterbehilfe auch eingeschaltet. Du sagst, ich wünsche mir, dass in Deutschland endlich ein jeder das Recht haben sollte, selber zu bestimmen, wann für ihn Schluss ist. Jeder Mensch sollte das Recht haben zu sterben, wann er will.
Ja, und man muss da, glaube ich, auch nicht so Angst haben, dass jeder mal eben fahrlässig sagt, komm, jetzt gib mir mal eine Spritze. Das macht ja kein Mensch. Man hat ja nur dieses eine Leben. Es ist einem ja jedem im Kopf klar, dass es dann vorbei ist. Mhm. Also ich glaube schon, wenn jemand sagt, wirklich, Leute, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr, dann muss man das akzeptieren und dann müssen wir was dafür tun, dass der das Recht hat, das zu machen.
Du, Der schönste Satz ist zu dem Thema von Woody Allen, der gesagt hat, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert.
Ja, das ist halt das Sterben.
Ja,
das Sterben. Das ist so die letzte unbekannte Komponente, glaube ich, im Leben, die man echt nicht im Griff hat.
Es ist gut, aber auch bei Meyerburgers Frauengeschichten, dass auch immer ein Rod Stewart-Song zu Gehör gebracht wird, diesmal Reason to Believe.
If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied, straight-faced while I cried, still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way just to leave the past behind.
Auch schön, ne?
Du hast gerade, als der Rod Stewart-Song lief, merkt man die Musikerin, die leidenschaftliche Musikerin, du hast sofort gesagt, ich mag das, aber es ist eine völlig ungewöhnliche Instrumentierung.
Ja, weil der ist ja eigentlich Schweine-Gitarrenrock viel mehr. Ja. Und hier ist ein Rhodes drin und dann fing es mit einem normalen Klavier an und das ist eigentlich gar nicht Rod Stewart. War es jetzt der sehr frühe Rod Stewart?
Das war eine Aufnahme von 72 ungefähr.
Ja, früh. Ja. Da war ich 7. Es ist so lustig, anhand der Musik manchmal zu sehen, die hat man gehört und da habe ich gedacht, was, du warst erst 9 bei dem Lied, das kann doch nicht sein, weil ich erinnere mich eigentlich zu Hause musikalisch nur an den Papa, der immer in der neuen Stube, es gab ja mal die neue und die alte Stube, lag und James Last und Ernst Bosch und seine Ekeländer Bumsmusik gehört hat. Wir haben ihn aber immer Ernst Bosch genannt. Und der hat immer so James Last, diese Sachen mit dem Pfeifen und so gehört.
Aber James Last hat dann auch eine späte Anerkennung im Grunde von der ganz, auch von den wilden Rockern bekommen.
Ja, ja.
Das war, er war, während er in der Spitze des Erfolges war, war er ein bisschen belächelt, zumindest von uns, also von den Rockern. Aber,
meine große Hoffnung, man merkt immer, dass bei vielen Musikern erst am Lebensabend die große Akzeptanz kommt. Also die werden ihr Leben lang so belächelt und irgendwann sind sie dann älter und auf einmal sind sie cool und ein fettes Brot macht was mit ihnen und die machen was mit dem und alle wollen was auf einmal mit James Last machen. Woher kommt diese Akzeptanz des Alters? Warum werden die dann cool? Weil sie es geschafft haben, nicht zu zerbrechen am Rock'n'Roll?
Ich glaube, es ist viel einfacher. Ich glaube, weil eine größere, eine veröffentlichte Meinung nicht geschafft hat, jemanden zu zerstören. Und dann gibt es eine Haltung, wir haben ihn nicht klein gekriegt, dann finden wir ihn gut.
Zeitgeist, dass vielleicht fettes Brot auch sagt, ach guck mal, hat mein Papa immer gehört auf dem Sofa, dass die das dann wieder cool finden?
Die Bee Gees durfte man nicht toll finden und jetzt macht der amerikanische Rolling Stone eine Riesengeschichte über die Bee Gees, die stilprägend waren über ihre
Zeit. Nimmst du so Zeitungen wie den Rolling Stone eigentlich ernst?
Ich schreibe für den Rolling Stone. Frau Müller.
Bist du eigentlich einer, der nach Hause kommt, nachts, wenn er angetrunken ist und dann die Musik laut dreht und dann so tut, als würde er Luftgitarre spielt, als hätte er eine Gitarre und dann wild durchs Wohnzimmer
tanzt? Klar, ich nehme mir meinen Tennisschläger und rocke
machst
so.
Machst du das nicht?
Nee.
Wie machst du das?
Das habe ich aber früher gemacht, als ich noch jung war. Da habe ich mir vorgestellt, ich wäre ein großer Rockstar. Und da habe ich mir so Pioneer-Dinger auf die Ohren gesetzt, die waren so ledergepolstert und habe das so weit aufgedreht und dachte, ich war zutiefst davon überzeugt, ich stehe auf der Bühne der Carnegie Hall und Tausende von Leuten sagten, das ist der Musiker, der Musiker. Das Blöde ist nur, ich spiele weder ein Instrument und wenn ich anfange zu singen, ist der Saal hier in Lüneburg in 2 Minuten leer.
Ja, es kann aber auch lustig sein, man kann auch bleiben und sich einfach nur drüber amüsieren. Und warum hast du nie ein Instrument gelernt?
Weil ich eine tolle Mutter hatte und diese tolle Mutter wurde ihrerseits gequält mit einem Instrument. Und da hat sie gesagt, meinen Sohn möchte ich nicht quälen. Und dann passierte Folgendes, ich habe dann ihr gemacht, weil ich sie eben wirklich sehr geliebt habe, habe ich gesagt, pass auf, ich tue dir jetzt den Gefallen und hatte so Keith Richards im Kopf, als ich zu einer Gitarrenlehrerin ging. Und als erstes musste ich meinen Fuß auf so einen Hocker stellen, hatte so eine Gitarre
ja, ja.
und sie wollte mir beibringen das Lied Lass doch der Jugend ihren Lauf, lass doch. Und ich hatte aber Keith Richards von Heroin gezeichnet vor mir und musste, brachte die Bilder nicht, diese etwas schwammige Gitarrenlehrerin, die auch noch so transpirierte. Und Keith Richards war in meinem Kopf. Und da habe ich meiner Mutter gesagt, nach einer Stunde, da meine Mutter nicht viel Geld hatte, habe ich gesagt, Mami, das Geld können wir besser investieren. Und ich bin da nie wieder hingegangen.
Das ist aber so lustig, wie das Gegenteil bei mir war. Meine Eltern haben sich gar nicht dafür interessiert, ich auch nicht. Ja. Aber in der Schule, und das tut mir heute auch so leid, dass die Schule wirklich diese Sachen wie Schwimmunterricht,
ja.
Musikunterricht, die boten halt an, einmal die Woche 2 Stunden Gitarrenunterricht. Und wir hatten aber einen ja. Musiklehrer, Herr Kollei, vielleicht an dieser Stelle mal ganz liebe Grüße, der damals in der angesagtesten Top 40 Band Gitarre gespielt hat. Und der hat mit uns nur die ganzen Hits der Beatles und Who Stopped the Rain, Clearance, Clearwater, Revival, wie
das
sie alle hießen.
Megasong.
Diese ganzen Songs mit uns, A, Moll, D, A. Und wir haben eigentlich nur gesessen, diese Akkorde geübt und nur alle laut gesungen. Und das ist halt das Ding, du musst es einfach mit Spaß machen. Ich stehe heute auch nicht mit einer Gitarre auf der Bühne, weil ich es so lange dann nicht mehr gemacht habe. Aber ich glaube, du musst die jungen Leute anders abholen und nicht mit Beinen auf dem Hocker und mit, ja. mit Zupfelmax und
wer
Söhne.
Wer sucht eigentlich bei deiner wunderbaren Sendung, wer sucht bei Inas Nacht eigentlich die Musiker aus?
Ich arbeite zusammen mit Dr. Matthias Wallerang.
Ja.
Der ist sehr schlau und weil er nicht ins Fitnesscenter geht, hat er einen relativ guten großen Kopf und kennt sich aus. Und der ist extrem musikinteressiert. Ich glaube, noch 10-mal musikinteressierter als ich. Und wir suchen uns 2 raus, streiten uns immer ein bisschen, haben dann irgendwann, haben uns geeinigt auf Bands, die kommen. Manchmal ist einfach ein Song so toll, dass ich einfach dieses Lied haben will, obwohl es schon seit 3 Monaten im Radio läuft. Manchmal höre ich ein Lied wie jetzt von Rhodes, der in meiner Sendung war, wo ich in der Küche fast von der Bank gefallen bin und geweint habe. Manchmal weine ich halt dann so. Und dann lade ich den an und dann kommt der und dann singt er diesen Song und ich musste schon wieder weinen. Und dann ja. geht er von 0 auf 2 iTunes-Charts, weil er bei uns in der Sendung live diesen Song singt und dann denke ich, yes, yes, es kann noch funktionieren. Wie damals bei Von der Lippe, die Liebe zählt oder wie hieß es noch, Geld oder Liebe, ja. hatte er, glaube ich, immer einen Musik-Act, den er vorgestellt hat. Und der ja,
ich war bei dir in der Sendung und da war parallel mit mir ja? Frau Del Rey.
Ja, Lana. Ach, das war ja wohl Lana damals.
Lana Del Rey und die kannte, also ich kannte sie auch noch nicht. Und ich habe
ein paar. Kannte keiner, die kannten nur Matthias und ich.
Und die.
naja, gut. Einfach muss man jetzt auch Glück haben.
War dann ein Weltweitstar danach. Das muss man
auch
sagen.
Ein bisschen Glück.
Das war auch Glück.
Ja.
Du hast mal deine Sendung subsumiert mit den Worten Saufen, Singen, Sammeln.
Ja, hätte ich nie gedacht, habe ich mal gesagt. Und zwar, als ich diesen Preis bekommen habe, als nach mir Reich Ranitzky sein abgelehnt hat.
Ja.
Und alle sagten, oh Gott, hat er seinen Preis abgelehnt, weil Ina Müller so schrecklich ist und die den vorher gekriegt hat. Das wäre natürlich die Geschichte meines Lebens gewesen, so war es aber ja leider dann nicht. Sondern ich glaube, er fand alles doof. Auf jeden Fall, da habe ich das gesagt und dieses 3xS, Saufen, Singen, Sammeln, fiel mir mit Franzi Kischkat und Markus zusammen im Bus auf der Fahrt dahin an. Ich sage einfach mal Saufen, Singen, Sammeln und seitdem wird es, glaube ich, immer überall damit genannt.
Bist du manchmal nach Saufen, Singen, Sabbeln, brauchst du auch mal Stille?
Ich bin ja eigentlich ein total asozialer Typ.
Verströmst du dich manchmal zu viel? Ist das dein Gefühl?
Nö. Also ich finde, wenn ich auf eine Bühne gehe, wenn ich mein Konzert spiele, dann lebe ich den ganzen Tag für diese 2 Stunden. Das heißt, ich schone mich, ich gucke, dass die Stimme da ist. Ich freue mich, ich esse gesund, trinke nicht und bla bla bla, nur um in diesen 2 Stunden alles zu geben. Aber dann habe ich auch alles gegeben. Deswegen bin ich nicht der Typ, der danach noch 2 Stunden Autogramme geben kann, weil ich erschöpft bin und es körperlich nicht schaffe. Also ich habe dann wirklich 2 Stunden alles, was da war, an Energie gegeben und dann noch mal rausgehen und sagen, ja, Friedhelm und ja und Susanne, warum gibt es Queenbee nicht mehr? Nee, weil, ist ja auch schon länger her. Ja, genau, nee, morgen sind wir in Göttingen. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das dann nicht mehr. Und das muss man irgendwann lernen, zu gucken, wie viel Kraft hat der Mensch noch. Es hat ja jeder Mensch auch so Einschläge im Leben und die hatte ich auch. Und das zeigt einem dann natürlich immer so ein bisschen, wo kannst du Kräfte sparen und wo lässt du sie raus? Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt eine Woche in London bin, dann sehe ich auch eine Woche lang niemanden und rede auch eine Woche lang nicht, sondern erkunde alleine wie eine einsame Wölfin diese Stadt mit ihrer Oystercard, fährt sie U-Bahn und lungert in allen Stadtteilen rum. Und das macht mir extrem viel Spaß und bringt mir ganz viel Energie.
Ja, weil du eben auch...
Und auf einmal sind Schuhe total unwichtig.
Weil du eben auch...
Das ist so lustig,
weil du eben
wie
auch,
sich Prioritäten doch auch so verschieben
Weil du
können.
Eben auch sagst, wenn du in England bist, wie du jetzt gerade bist, gerade aus, für diese Sendung hier aus England gekommen, beneidest du manchmal die Engländer um ihr Verhältnis zur englischen Flagge oder die Franzosen um ihr Verhältnis zur Tricolore? Ich frage das deshalb, weil als das Sommermärchen warf, war es dir ein bisschen fremd, um nicht zu sagen unangenehm, dass überall Schwarz-Rot-Gold hing?
Das ist, glaube ich, ja, aber meine Generation. Mhm. Irgendwie, glaube ich, die jungen Leute heute, die sind darüber weg. Ich glaube, die können wie alle anderen europäischen Städte, Länder auch umgehen mit dem Fahnenkult. Aber ich kann das nicht. Also irgendwie ist das, glaube ich, eine Sozialisierung, die damals da war, wo es hieß, Fahnen sind uncool. Es war natürlich in der Zeit, wo wir die Alt-68er als Geschichtslehrer hatten, damals im Unterricht, die uns das alles beigebracht haben. Und dadurch ist es in mir, glaube ich, verankert, dass ich, bis ich sterben werde, keine Fahne hissen möchte, sie nicht akzeptiere und den Satz, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, dass der mich anekelt. Dass wir aufpassen müssen bei allen Dingen, die sich irgendwie von rechts aufbauen, das ist einfach in mir drin, während den Anfängen all diese Sprüche, die wir damals hatten, es ist einfach in mir drin.
Und wenn das Wort Stolz durch Dankbarkeit ersetzt wird, ich bin dankbar, ein Deutscher, ein Europäer zu sein, eher?
Regt sich nichts, wenn ich jetzt, ich höre, horche in mich hinein, aber ich, es regt sich nichts, Hubertus.
Liebe Ina, du hast als Song dir gewünscht, der deine Gegenwart bestimmt,
oh Gott,
von Young Bones.
Nee, Young Bones heißt der Titel,
ja?
Und sie heißt Malia.
Malia.
Und ist eine Sängerin, die ich seit sehr vielen Jahren sehr viel höre, die allerdings immer sehr unterschiedliche Alben macht. Also das ist von dem Album Young Bones, ist auch der Song Young Bones natürlich. Und der hat mich sehr begleitet über viele Jahre. Immer wenn ich sehr, sehr traurig war und sehr viel geweint habe ich dazu in meinem Leben. Noch nie so viel und, wie zu diesem Lied.
Oh life, what have you done to me? You've made it all so hard just to be. Now these young bones feel so old. Feel like I can't carry on. Oh, life, why leave me all alone?
Du hast eben ein bisschen auch ein bisschen glasige Augen gehabt.
Also. Ich muss da immer, dass irgendwas ist da. Es gibt so, glaube ich, 5 Songs in meinem Leben. Die anderen könnte ich jetzt aber gar nicht so schnell sagen. Die gehen ins Sonnengeflecht hoch. Ja. Irgendwo hin und drücken von hinten auf die Tränendrüse. Ich weiß auch nicht, wie die das schaffen. Es ist auch manchmal nur ein Akkordwechsel, der das macht oder ein Wort, wenn sie immer sagt, oh Mensch, diese jungen Knochen, wie weit haben die mich getragen und was haben die mit mir gemacht und so. Dann ist es vielleicht so ein Satz, den sie da erzählt und dann gehen mir alle Haare hoch und Pipi, weiß ich nicht, das ist doch schön.
Mir ging das bei einem Song von dir so, der da heißt, ich bin fast drüber hinweg.
Ja, fast drüber weg,
genau. Oder fast drüber
ja,
weg.
Den finde ich auch ganz toll.
Und?
Ja, ich.
Und?
Oh Mann!
Und ein anderer.
Die Frage, darf man das über seine eigenen Songs sagen? Mittlerweile haben mir so viele Menschen geschrieben und gesagt, ja, sag doch einfach, ich würde ja Songs nicht auf ein Album machen, wenn ich sie nicht ganz toll finden würde.
Und der andere Song ist Pläne.
Ja, Pläne ist auch wirklich. Pläne hat den großen Nachteil, dass ich selber immer heulen muss auf der Bühne.
Oh,
das ist so schrecklich. Aber das war auch ein bisschen mein Plan, genau zu sagen, immer jeden Abend einmal diesen Moment nehmen und all den Leuten nochmal an diese Menschen denken. Manchmal sind ja dann auch Familienmitglieder da von den Menschen, über denen man da gerade singt und so. Das ist schon immer sehr bewegend. Oder wenn meine Familie da sitzt und ich singe Mama oder sowas, oh Gott. Naja, und man kann nicht, und das ist, hat der liebe Gott nicht gut eingerichtet, man kann halt nicht heulen und einfach so weitersingen. Das ist so schade. kannst halt einfach nicht, das ist anatomisch nicht möglich.
Was du auch sensibel beobachtet hast, dass der liebe Gott eingerichtet hat, dass wenn man die Beulen, wenn man älter wird, da kriegt, wo sie nicht mehr hingehören, dass gleichzeitig auch die Augen schwächer werden. Das heißt, man wird milder mit sich selber.
Ja.
Man glaubt, man ist hübscher, aber die Außenwelt weiß, man ist nicht mehr so hübsch, wie man selber glaubt.
Ja, ja, diese Enttäuschung, wenn man dann sich so ohne Brille dann Zähne putzen und dann stehen und sagen, irgendwie heute ist super. Und dann aber die Brille drauf irgendwann denkt, nee.
Hast du jetzt eigentlich diese Augen?
Ich habe meine Augen insofern operieren lassen, dass ich jetzt Trifokallinsen drin habe. Zum Beispiel kann ich jetzt, das fiel mir heute wieder auf beim Duschen, kann immer sehen, wo steht Shampoo und wo steht Conditioner drauf. Und ich stehe nicht immer so da und denke, oh, pst, ach, nee, doch nicht, Mist. Das ist so herrlich. Es ist einfach schöner. Es ist gerade diese Morgenminute, die gibt es natürlich nicht mehr. Der Tag ist von Anfang an real.
Ja. Du wolltest es so.
Ja. Alles super scharf.
Ein schöneres Schlusswort gibt es nicht. Ina Müller bei uns zu Gast. Bei Meyer Burkhardts Frauengeschichte, meine Damen und Herren.
Dankeschön. Mein Lüneburg.
Oh. Vielen Dank.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.